Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hatte Herr Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben die Wählerinnen und Wähler durch ihr unmittelbares Votum einen Regierungswechsel herbeigeführt. Sie haben Sozialdemokraten und Bündnis 90, die Grünen, beauftragt, Deutschland in das nächste Jahrtausend zu führen. Dieser Wechsel ist Ausdruck demokratischer Normalität und Ausdruck eines gewachsenen demokratischen Selbstbewusstseins. Und ich denke, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können alle stolz darauf sein, dass die Menschen in Deutschland rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Tendenzen eine deutliche Abfuhr erteilt haben. Auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal meinem Vorgänger im Amt, Herrn Dr. Helmut Kohl, für seine Arbeit und für seine noble Haltung bei der Amtsübergabe danken. Vor uns liegen gewaltige Aufgaben. Die Menschen erwarten, dass eine bessere Politik für Deutschland gemacht wird. Wir wissen, ökonomische Leistungsfähigkeit ist der Anfang von allem, und wir müssen Staat und Wirtschaft modernisieren, soziale Gerechtigkeit wiederherstellen und sie sichern, das europäische Haus wirtschaftlich, sozial und politisch so ausbauen, dass die gemeinsame Währung ein Erfolg werden kann. Wir müssen die innere Einheit Deutschlands vorantreiben und vor allem und bei allem, wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgedrängt wird, dass bestehende Arbeitsplätze erhalten bleiben und neue Beschäftigung entsteht. Dafür brauchen wir neue Unternehmen, neue Produkte, neue Märkte und vor allen Dingen schnellere Innovation. Wir brauchen eine bessere Ausbildung und eine Steuer- und Abgabenpolitik, die vor allem die Kosten der Arbeit entlastet. Diese Bundesregierung wird die Probleme schultern, und sie wird die schöpferischen Kräfte, die es überreich in unserem Land gibt, mobilisieren. Die Bedingungen, unter denen wir an den Start gehen, sind alles andere als günstig. Entgegen dem, meine sehr verehrten Damen und Herren, entgegen dem, was gelegentlich verbreitet wird von der Opposition im Haus, entgegen dem hat uns die alte Bundesregierung keineswegs ein bestelltes Haus hinterlassen. Das Ergebnis unseres vorläufigen Kassensturzes zeigt den Ernst der finanzpolitischen Lage. Die Verschuldung des Bundes ist auf weit über 1 Billion Mark getrieben worden. Der laufende Bundeshaushalt ist mit Zinsverpflichtungen von mehr als 80 Milliarden D-Mark belastet. Das heißt, meine Damen und Herren, jede vierte Mark, die der Bund an Steuern und Abgaben einnimmt, muss für diese gewaltigen Zinslasten und Zahlungen ausgegeben werden. Hinzu kommt, ich muss das sagen, auch wenn es Ihnen nicht passt, milliardenschwere Haushaltsrisiken wurden ignoriert. Einnahmen wurden zu hoch veranschlagt. Ausgaben wurden zu niedrig veranschlagt. Jahrelang hat man den Haushalt nur durch Einmaleffekte ausgeglichen. Deren Wirkung ist gleich wieder verpufft. Die großen Haushaltslasten, aber die schwerwiegenden strukturellen Probleme des Bundeshaushaltes, die hat man einfach in die Zukunft verlagert. Nach den jetzt ermittelten Zahlen müsste die jährliche Neuverschuldung mittelfristig um bis zu 20 Milliarden D-Mark höher ausgewiesen werden, als Herr Weigel Sie das im Finanzplan gemacht haben. Das ist Ihr Problem, und das belastet jeden, der damit fertig werden muss. Meine Damen und Herren, das kann und will ich nicht akzeptieren. Deshalb sage ich gleich am Anfang dieser Regierungserklärung, diese finanzielle Erblast, die uns hinterlassen worden ist, zwingt uns zu einem entschlossenen Konsolidierungskurs. Wir werden angesichts dessen, was wir vorgefunden haben, um strukturelle Eingriffe nicht herumkommen. Alle Ausgaben des Bundes müssen auf den Prüfstand. Der Staat muss zielgenauer und vor allen Dingen er muss wirtschaftlicher handeln. Der Missbrauch staatlicher Leistungen muss eingedämmt werden. Subventionen und soziale Leistungen werden wir stärker als bisher auf die wirklich Bedürftigen konzentrieren. Meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns nicht, dass wir alles in kurzer Zeit schaffen. Aber sie haben einen Anspruch darauf, dass wir nicht nur reden, wie das bisher getan worden ist, sondern auch handeln. Wir haben gesagt, wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Daran werden wir uns halten. Das sagen wir denen, die heute die Schlachten des Wahlkampfes noch einmal schlagen wollen. Und das scheint auch auf der rechten Seite des Hauses so zu sein. Nur besonders erfolgreich sind sie nicht gewesen. Das werden Sie zugeben müssen, meine Damen und Herren. Da gab es die schon wieder Schwarzmalerei betreiben und diesen lähmenden Pessimismus verbreiten, der unser Land lange genug gehindert hat, die nötigen Schritte zur Anpassung an die Wirklichkeit zu tun. Aber das rufen wir auch denjenigen zu, die meinen, das jetzt Beschlossene ginge nicht weit genug. Wir wollen die Gesellschaft zusammenführen, die tiefe soziale, geografische, aber auch gedanklich kulturelle Spaltung überwinden, in die unser Land geraten ist. Wir werden Deutschland entschlossen modernisieren und die innere Einheit vorantreiben. Voraussetzung dafür ist eine schonungslose Beurteilung der Lage, aber auch und vor allem das Besinnen auf die Stärken der Menschen in unserem Land und das Zutrauen darauf, dass wir es schaffen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Regierungswechsel ist auch ein Generationswechsel im Leben unserer Nation. Mehr und mehr wird unser Land heute gestaltet von einer Generation, die den Zweiten Weltkrieg nicht mehr unmittelbar erlebt hat. Es wäre nun gefährlich, dies als einen Ausstieg aus unserer historischen Verantwortung misszuverstehen. Jede Generation hinterlässt der ihr Nachkommenden Hypotheken. Und niemand kann sich mit der Gnade einer späten Geburt herausreden. Für manche ist dieser Generationswechsel eine große Herausforderung. Schon auch ein Blick auf die Regierungsbank oder auch in dieses Parlament zeigt, was die große Mehrheit unter uns politisch geprägt hat. Es sind die Biografien gelebter Demokratie. Wir haben den kulturellen Aufbruch aus der Zeit der Restauration miterlebt und mitgemacht. Viele von uns waren in den Bürgerbewegungen der 70er und 80er Jahre engagiert. Die ehemaligen Bürgerrechtsgruppen aus der DDR, die gemeinsam mit den ostdeutschen Sozialdemokraten die friedliche Revolution mitgestaltet haben, sie sind an dieser Regierung beteiligt, meine Damen und Herren. Diese Generation steht in der Tradition von Bürgersinn und Zivilcourage. Sie ist aufgewachsen im Aufbegehren gegen autoritäre Strukturen und im Ausprobieren neuer gesellschaftlicher und politischer Modelle. Jetzt ist sie und mit ihr die Nation aufgerufen, einen neuen Pakt zu schließen, gründlich aufzuräumen mit Stagnation und Sprachlosigkeit, in die die vorherige Regierung unser Land geführt hat. An Ihre Stelle setzen wir eine Politik, die die Eigenverantwortlichkeit der Menschen fördert und sie stärkt. Das, meine Damen und Herren, verstehen wir unter der Politik der neuen Mitte. Diesen Weg werden wir partnerschaftlich beschreiten. Jeder im In- und Ausland kann sich darauf verlassen, dass diese Regierung zu ihrer politischen, aber eben auch zu ihrer sozialen Verantwortung steht. Die Hoffnungen, die auf uns ruhen, sind fast übermächtig. Aber, meine Damen und Herren, eine Regierung allein kann das Land nicht verbessern. Daran müssen alle mittun. Und je mehr Menschen sich mit ihrer Initiative und ihrer Leistungsbereitschaft an der Reform unserer Gesellschaft beteiligen, desto größer werden die Erfolge sein. Den Menschen in Deutschland mangelt es nicht an schöpferischen Kräften. Wir werden helfen, sie zur Entfaltung zu bringen. Meine Damen und Herren, es ist kein Zweifel, unser drängendstes und auch schmerzhaftestes Problem bleibt die Massenarbeitslosigkeit. Sie führt zu psychischen Zerstörungen, zum Zusammenbruch von Sozialstrukturen. Den einen nimmt sie die Hoffnung und den anderen macht sie Angst. Und sie belastet unser Gemeinwesen derzeit mit Kosten von jährlich 170 Milliarden D-Mark. Die Bundesregierung ist sich völlig im Klaren darüber, dass sie ihre Wahl wesentlich der Erwartung verdankt, die Arbeitslosigkeit wirksam zurückdrängen zu können. Und genau dieser Herausforderung werden wir uns stellen. Jede Maßnahme, jedes Instrument kommt auf den Prüfstand, ob es vorhandene Arbeit sichert oder neue Arbeit schafft. Und wir wollen uns jederzeit und nicht erst in 4 Jahren daran messen lassen, in welchem Maße wir zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beitragen. Die Steuerreform, mit der wir in diesen Tagen beginnen, ist dazu ein erster Schritt. Wir werden nicht weitere 16 Jahre über die Notwendigkeit einer Steuerreform reden, das Für und Wider der Interessengruppen abwägen. Nein, meine Damen und Herren, wir machen diese Steuerreform. Die Reform basiert auf der Einsicht in die ökonomischen Notwendigkeiten. Sie verbindet modernen Pragmatismus mit einem starken Sinn für soziale Fairness. Im Mittelpunkt steht die Entlastung der aktiv Beschäftigten und ihrer Familien, steht die Entlastung der kleinen und mittleren Unternehmer. Deren Innovationskraft wollen und werden wir stärken. Beides zusammen wird helfen, Arbeitslosigkeit abzubauen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende zu sichern. Unsere Steuerreform erschließt Entlastungen von insgesamt 57 Milliarden D-Mark. Nach der Gegenfinanzierung bleiben Bürgern und Bürgerinnen, Unternehmen 15 Milliarden D-Mark Nettoentlastung. Die Einkommenssteuersätze werden nachhaltig gesenkt. Das Kindergeld wird erhöht. Über die Legislaturperiode betrachtet, wird aus einer durchschnittlich verdienenden Familie mit 2 Kindern eine Nettoentlastung von 2.700 D-Mark im Jahr bringen. Steuerschlupflöcher werden wir stopfen, ungerechtfertigte Vergünstigungen werden wir abbauen. Das macht deutlich, dass wir die Lasten in unserer Gesellschaft gerechter verteilen. Wir werden auch die Unternehmensbesteuerung grundlegend reformieren. Unternehmenseinkünfte sollen mit höchstens 35% besteuert werden. Dafür schaffen wir jetzt die gesetzlichen Voraussetzungen. Wir entlasten damit den Mittelstand, dem, ich sage das noch einmal, eine Schlüsselrolle bei der Beschaffung von Arbeitsplätzen zukommt. Applaus Auch sonst, meine Damen und Herren, haben wir entgegen dem, was gelegentlich verbreitet wird, die Anliegen des Mittelstandes wirklich berücksichtigt. Der Verlustvortrag bleibt erhalten, ein einjähriger Verlustrücktrag bleibt ebenfalls noch für Verluste, die 1999 und 2000 entstehen und nicht mehr als 2 Millionen D-Mark betragen. Die Wiederanlage von Gewinnen aus der Veräußerung von Grund und Boden und Gebäuden wird wie bisher nach § 6b Einkommensteuergesetz begünstigt. Die Sonder- und Ansparabschreibungen für die Existenzgründer können unverändert in Anspruch genommen werden. Für kleine und mittlere Betriebe bleiben sie bis zum Jahr 2000 erhalten. Die Tarifermäßigung für Veräußerungsgewinne wird durch rechnerische Verteilung des Gewinns nur umgestaltet. Sie wird nicht gestrichen. Damit werden allerdings, das gilt es einzuräumen, Verlustzuweisungsmodelle eingedämmt, aber für die Betriebsnachfolge wird das eben keine Verschlechterung bedeuten. Wir werden, und das ist in den ersten Schritten sichtbar, das Steuerrecht transparenter und damit effizienter machen. Überflüssige Steuersubventionen sollen abgeschafft und wertvolle Steuergelder nicht länger an unsinnige Steuersparmodelle verschwendet werden. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, einen Satz sagen zu der im Koalitionsvertrag angekündigten umfassenden Verbreiterung der Bemessungsgrundlage. Interessierte Kreise haben ja so getan, als wollten wir mit unserer Steuerreform den Unternehmern buchstäblich die Butter vom Brot nehmen. Dazu ist zu sagen, dass in den vergangenen Jahren nur einige wenige von Steuerentlastungen profitiert haben. Die große Mehrheit hat unter Steuerbelastungen leiden müssen. Jede vernünftige Steuerreform hat diesen Trend, den Sie verursacht haben, erst einmal zu stoppen. Inzwischen melden sich, und das ist gut so, auch immer mehr Ökonomen und weitsichtige Unternehmer zu Wort, die sehen, dass diese Steuerreform für sie eine große Chance ist. Sie sehen die Perspektive, die mit unseren schrittweisen Entlastungen aufzeigen. Und ich habe überhaupt gar keine Scheu, meine Damen und Herren, den Begriff schrittweise dick zu unterstreichen. Für die Betroffenen im Land ist es nämlich besser, sie bekommen schrittweise etwas in die Hand, als dass sie über Jahrzehnte mit lediglich Redereien vertröstet werden. Das unterscheidet uns in der Tat, was das Machen von Politik angeht. Die Menschen im Land sehen die Trendwende, die wir eingeleitet haben. Entlastung und Vereinfachung wie bisher, statt wie bisher immer höhere Sätze und immer weniger Transparenz. Und ich denke, all diejenigen, die sich wirklich mit den inhaltlichen Fragen beschäftigen, nehmen Bereitwilligung unsere Einladung an, in einer gemeinsamen Kommission über die Strukturreform des Steuerrechts begleitend zu beraten. Eines will ich allerdings, meine Damen und Herren, denen noch sagen, die uns in den letzten Wochen mit schrillsten Vorwürfen überzogen haben. Niedrige, einfache Steuersätze zu wollen, wie zum Beispiel in den USA, gleichzeitig aber einer hohen Zahl von Ausnahmetatbeständen festzuhalten, wie bisher in Deutschland, das geht nicht, meine Damen und Herren. Wir werden, und das ist Teil des Konzeptes zur Entlastung der aktiv Tätigen und der wirtschaftlich Tätigen, wir werden die Nutzung der wirtschaftlichen Ressourcen endlich marktwirtschaftlicher Vernunft unterwerfen. Deshalb steigen wir sofort in eine ökologische Steuer- und Abgabenreform ein. Wir vollziehen damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine längst überfällige Kehrtwende. Natur und Energie als endliche und mithin knappe Güter werden über den Preis verteuert, mit dem einzigen Ziel, um Arbeit, die reichlich vorhanden ist, billiger zu machen, damit mehr Menschen Arbeit haben. Und ich unterstreiche es auch hier noch einmal, es geht uns eben nicht um die Erschließung einer weiteren Einnahmequelle für den Staat. Mit der Energiebesteuerung folgen wir dem Beispiel unserer Nachbarn in Dänemark, den Niederlanden, in Österreich. Wir lösen damit die Probleme einer modernen Gesellschaft mit den Mitteln einer modernen Gesellschaft. Die Einnahmen, und das ist der Kernpunkt, die Einnahmen aus der Energiesteuer verwenden wir zur Senkung der gesetzlichen Lohnnebenkosten und nur zur Senkung der gesetzlichen Lohnnebenkosten. Und mit den Anreizeffekten der Energiesteuer fördern wir die Schaffung neuer Arbeitsplätze in nachhaltigen Zukunftstechnologien. Und auch hier gilt, meine Damen und Herren, gerade bei den Lohnnebenkosten, und auch das gilt es in den mittelständischen Unternehmen zu sehen. Über die Jahre ist über die Notwendigkeit der Senkung der Lohnnebenkosten geredet worden. Unter der alten Regierung sind sie Jahr für Jahr gestiegen. Wir machen damit Schluss, meine Damen und Herren. Damit führen wir im Rahmen dessen, was europäisch machbar und auch das gilt es zu erkennen, was sozial vertretbar ist, Marktwirtschaft in die Ressourcennutzung ein. Und wir setzen dabei auf die Beschäftigungseffekte einer zukunftsorientierten Produktion. Das, meine Damen und Herren, ist für uns moderne Steuer- und Wirtschaftspolitik. Wir streiten eben nicht um die Scheinalternative Angebots- oder Nachfrageorientierung. Der Streit führt nämlich zu nichts. Angebot und Nachfrageorientierung stehen nicht im Widerspruch zueinander. Wir brauchen eine Nettoentlastung der Haushalte zur Belebung der Binnenkonjunktur, damit die Menschen auch kaufen können, was die Wirtschaft herstellt, meine Damen und Herren. Und durch Marktöffnung und Entbürokratisierung, durch die Förderung von Innovation und Zukunftsindustrien verbessern wir die Angebotsbedingungen für die Produkte, neue Märkte und neue Verfahren. Beides gehört zusammen. Das eine gegen das andere auszuspielen, ist töricht. Wir müssen alle miteinander lernen, die Dinge zu verknüpfen und eben in solchen Zusammenhängen zu denken. Wir stehen nicht für eine rechte oder linke Wirtschaftspolitik, sondern für eine moderne Politik der sozialen Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung macht eben endlich wieder Wirtschaftspolitik. Wir eröffnen den Menschen die Perspektive der Selbstständigkeit. Wer eine Existenz gründen will, eine gute Idee vermarkten, dem werden wir nach Kräften. Wir wissen, dass unsere Banken immer noch zu zögerlich sind bei der Bereitstellung von Geld für Unternehmensgründungen. Sie nennen es Risikokapital. Für uns ist das Chancenkapital, das Unternehmensgründern helfen soll, und darauf legen wir Wert. Neuesten Umfragen zufolge geben heute mehr als die Hälfte derer, die demnächst die Schule oder Universität abschließen werden, als Ziel die berufliche Selbstständigkeit an. Das wäre vor gar nicht so langer Zeit noch undenkbar gewesen. Aber die neue Gründerzeit, und das ist doch gut so, hat längst begonnen. Und wir als Regierung haben ihre Zeichen begriffen und wir werden dafür Zeichen setzen. Wir werden vor allem für den Mittelstand dies tun. Moderne Mittelstandspolitik, das ist für uns weniger Bürokratie, schnellere Innovation, besserer Zugang zu den neuen Technologien, effizientere Vermarktung und Hilfe und Unterstützung auf internationalen Märkten. Dies wird Kennzeichen einer mittelstandsorientierten Politik. der neuen Bundesregierung sein. Ich habe darauf hingewiesen, dass das auch bei der Entlastung bei Steuern und Abgaben gilt. Im Übrigen, wenn wir in der Altersvorsorge mehr private Vorsorge wollen, dann müssen wir die Nettoeinkommen eben auch so entlasten, dass die Menschen sich diese private Vorsorge buchstäblich leisten können, sonst funktioniert das nämlich nicht. Wenn wir die Leistungsbereitschaft der Menschen fördern wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass sich Leistung auszahlt. Dass die Leistungsbereiten, ja, meine Damen und Herren, gerade von der FDP, aber das Problem ist, dass Sie Leistung immer nur verstehen als die Leistung ganz weniger ganz oben. Wir verstehen Leistung in erster Linie als Leistung der Krankenschwester, der Ingenieure, als Leistung der Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Die werden wir entlasten, meine Damen und Herren. Auf die kommt es nämlich an in dieser Zeit und in diesem Land. Das meinen wir, wenn wir von einer neuen Politik sprechen. Einer Politik, die eben nicht in Kästchen denkt, sondern die die Probleme im Zusammenhang begreift. Und deshalb sage ich, meine Damen und Herren, unsere Steuerreform ist ein guter Anfang. Aber damit ist das Ziel eines überschaubaren und leistungsgerechten Steuersystems nicht erreicht. Dieses Ziel werden wir Schritt für Schritt verwirklichen und Sie werden jeden einzelnen Schritt aufmerksam und sicher auch kritisch begleiten dürfen. Aber aus der Opposition heraus, meine Damen und Herren. In den zurückliegenden Jahren ist viel über die Vor- und Nachteile des sogenannten Standort Deutschlands diskutiert worden. Der Begriff, meine Damen und Herren, ist ein wenig verräterisch. Standort, das kann und das war ja in der letzten Zeit auch Stillstandort. Wir machen dieses Land wieder zu einem Bewegungsort. Wir werden, meine Damen und Herren, mit der Energiewirtschaft und den Umweltverbänden neue Wege der Energieversorgung beschreiten.